Herzlich willkommen beim DMW Podcast. Diese Woche Konservierung von Nabelschnurblut, Stammzellbank oder private Einlagerung. An die Heilungspotenz von neonatalen Stammzellen aus Nabelschnurblut werden hohe Erwartungen gestellt. Immer mehr werdende Eltern denken darüber nach, das Nabelschnurblut ihres Kindes konservieren zu lassen, in der Hoffnung, dieses in der Zukunft zur Therapie potenzieller Erkrankungen nutzen zu können. Sind diese Hoffnungen und Erwartungen überhaupt gerechtfertigt? Und welche Möglichkeiten bieten Stammzellbanken? Seit über einem Jahrzehnt werden Stammzellen zur Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt. Bei der allogenen Transplantation werden fremde, gespendete Stammzellen transfundiert, während bei der autologen Transplantation Stammzellen des eigenen Körpers verabreicht werden. Doch die Möglichkeiten der Stammzellgewinnung sind begrenzt. Die Nutzung embryonaler Stammzellen, die sich in allen Gewebetypen des menschlichen Körpers entwickeln können, ist durch das deutsche Embryonenschutzgesetz eingeschränkt. Und adulte Stammzellen haben in erster Linie regenerative Aufgaben. Ihre Aktivität und Differenzierungsfähigkeit nimmt im Laufe des Lebens ab. Stammzellen aus Nabelschnurblut hingegen, die auch als neonatale Stammzellen bezeichnet werden, gleichen den adulten Stammzellen, haben jedoch noch eine höhere Vitalität. Zudem werden sie von fremden Empfängern deutlich besser vertragen. Graft-versus-Host-Reaktionen treten seltener auf und verlaufen milder. Weil Nabelschnurblut immunologisch noch nicht vollständig ausgereifte Stammzellen besitzt, kann es auch transplantiert werden, wenn keine komplette HLA-Kompatibilität mit dem Empfänger besteht. Aus diesem Grund werden neonatale Stammzellen seit über 20 Jahren in Stammzellbanken eingelagert. Darüber hinaus bieten private Institute an, das Nabelschnurblut für den Eigenbedarf einzulagern.
Durch eigenes Nabelschnurblut können bisher keine Krankheiten geheilt werden, stellt Professor Dr. Renat Gesine-Kögler, Institut für Transplantationsdiagnostik und Zelltherapie am Universitätsklinikum Düsseldorf und Leiterin der José Carreras Stammzellbank am Uniklinikum Düsseldorf fest. Eine Einlagerung zum Eigengebrauch sei somit aus ihrer Sicht nicht sinnvoll. Dagegen können hämatopoetische Stammzellen aus fremdem Nabelschnurblut bei mehr als 70 hämatologischen Erkrankungen eingesetzt werden. Insbesondere bei den Leukämien, wie der akuten T-Zell-Leukämie, werden sehr gute Therapieerfolge erzielt. Aber auch genetische Stoffwechselerkrankungen sind einer solchen Behandlung zugänglich. Der Morbus Krabbe beim Kind spricht sehr gut auf eine Stammzelltransplantation aus Nabelschnurblut an, ergänzt Kögler. Etwa 20.000 Menschen haben inzwischen weltweit eine Transplantation von Stammzellen aus Nabelschnurblut erhalten. In Deutschland gibt es 7 öffentliche und 6 private Nabelschnurblutbanken. Die größte staatliche Stammzellbank an der Universitätsklinik Düsseldorf hat derzeit mehr als 21.000 Nabelschnurpräparate eingelagert. In der International NetCord Foundation sind weltweit über 30 Stammzellbanken organisiert, die Nabelschnurblut einlagern. Nabelschnurblut sollte innerhalb von 3 Minuten nach der Abnabelung des Kindes gewonnen werden, erläutert Dr. Tame Göcke, Oberarzt der Frauenklinik des Universitätsklinikums Erlangen. Anschließend werden die Proben aufgearbeitet und nach Separation der Stammzellen oder als Vollblut analysiert. Dabei testet man auf Infektionskrankheiten wie HIV, Hepatitis oder Parvoviren. Zudem werden der HLA-Status und der Gehalt an CD34-Zellen bestimmt. Die Proben werden dann kryokonserviert und bei minus 196 Grad Celsius eingelagert. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass zwischen Gewinnung und Einlagerung maximal 48 Stunden vergehen dürfen.
Nach Vorgabe des Paul-Ehrlich-Instituts werden für eine Spende mindestens 60 Milliliter Nabelschnurblut benötigt. Für die private Einlagerung zur autologen Anwendung sind mindestens 20 Milliliter erforderlich. Durchschnittlich haben unsere Präparate ein Volumen von 120 Milliliter, sagt Kögler. Entscheidend ist aber die Anzahl an kernhaltigen Zellen in der Blutprobe. Diese sollte bei mindestens 1,3 mal 10 hoch 9 liegen. Ist die Zellzahl geringer, können beim Erwachsenen zeitgleich 2 passende Transplantate als sogenannte Doppeltransplantation verabreicht werden. Um die Zellen beim Auftauen vor dem Zerplatzen zu schützen, wird Dimethylsulfoxid zugegeben. In Düsseldorf werden keine Blutproben für den Eigenbedarf eingelagert. Sämtliche dort konservierten Präparate sind für allogene Transplantationen bestimmt. Wir haben bisher rund 950 Transplantate abgegeben, knapp 400 davon für Kinder, erläutert Kögler die aktuelle Situation. Die Nabelschnurblutspenden zur allogenen Anwendung werden im Wesentlichen über Transplantaterlöse finanziert, die in Europa bei durchschnittlich 21.000 Euro liegen. Der Prozess der Aufarbeitung und Analyse verschlingt pro Präparat etwa 1000 Euro, je nachdem, wie viele Untersuchungen die einzelnen Banken durchführen, erklärt Göcke. Dieses Prozedere legen die Banken ebenso wie die Art der Separation selbst fest. Nahezu der komplette Restbetrag wird für die Bewerbung der Nabelschnurblutspenden ausgegeben. Nur ein kleiner Teil wird für die Verwaltung und die tatsächliche Einlagerung verwendet. Je nach Qualität werden aber auch bis zu 70.000 Euro für einzelne Präparate gezahlt, ergänzt der Gynäkologe.
Die Kosten für die private Einlagerung von Nabelschnurblut betragen in Deutschland zwischen 1.800 und 2.500 Euro, entweder für 20 Jahre oder für 99 Jahre. Das Kind ist Besitzer des Blutes, erklärt Göcke. Die Eltern vertreten das Kind wegen fehlender Geschäftsfähigkeit bis zum 18. Lebensjahr. Wurde die 20-jährige Einlagerung gewählt, wird der Besitzer vor Ablauf der Frist angeschrieben, ob das Blut weiter gelagert oder verworfen werden soll. Hierzu existieren zahlreiche Finanzierungsmodelle, wie Gutscheine oder Ratenkredite. Von Krediten zur Finanzierung einer privaten Einlagerung rät Köckler allerdings ab. Der hypothetische zukünftige Nutzen rechtfertigt nicht die Verschuldung einer jungen Familie. Für gerichtete Indikationen innerhalb der Familie übernimmt allerdings die Krankenkasse die Kosten in Höhe von 1.800 Euro. Dies ist dann der Fall, wenn zum Zeitpunkt der Geburt bereits ein Geschwisterkind an einer Erkrankung leidet, die durch Stammzellen aus Nabelschnurblut therapiert werden soll. Die Chance, dass die Stammzellen des Neugeborenen passend sind, liegt gemäß der Mendelschen Regel bei 25%, begründet Köckler das Vorgehen.
Aber behalten Stammzellen aus Nabelschnurblut ihre Fähigkeiten überhaupt 99 Jahre? Stammzellen aus Nabelschnurblut werden seit circa 20 Jahren eingefroren. Daher verfügt man noch nicht über längere entsprechende Beweise, sagt Göcke. Aus Kryokonservierungen anderer Gewebe weiß man, dass auch nach 30 bis 50 Jahren das Gewebe noch die gleichen Merkmale aufweist. Da bei minus 196 Grad Celsius keine molekulare Bewegung mehr vorliegt, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass das Gewebe irgendwann mal keine Funktion mehr hat. Alle bekannten Nabelschnurblutbanken verfügen über dreifache Sicherungssysteme, um Fehler beim Einfrieren oder gar einen Ausfall der Kühlsysteme zu vermeiden. Auch wenn die Präparate theoretisch unbegrenzt haltbar sind, fordern erfahrene Transplantationszentren weltweit nur Transplantate der letzten 5 Jahre an, hebt Köckler hervor. So soll die bestmögliche Qualität für den Therapieerfolg gewährleistet werden. Zukünftig werden vielleicht mehr Kinder von einer Stammzelltherapie aus Nabelschnurblut profitieren. Vielversprechende Daten lieferte zum Beispiel eine Studie der US-amerikanischen Duke University, in der Nabelschnur-Stammzellen beim frühkindlichen hypoxischen Hirnschaden eingesetzt wurden. Allerdings müssen die Ergebnisse dieser Phase-1-Studie noch in weiteren kontrollierten Untersuchungen bestätigt werden, bevor sie Eingang in eine Behandlungspraxis finden, schränkt Köckler ein. In der regenerativen Medizin bestehen darüber hinaus bei der Knochen- und vor allem der Knorpelregeneration aussichtsreiche klinische Anwendungsbereiche für nicht-hämatopoetische Zellen aus Nabelschnurblut.
Bleibt die Frage zu klären, ob werdende Eltern dem Werben privater Nabelschnurbanken nachgeben und das Nabelschnurblut ihres Kindes konservieren lassen sollen. Die Einlagerung von Nabelschnurblut zur eigenen Nutzung empfiehlt Köckler nur, wenn ein bereits lebendes Geschwisterkind an einer durch Stammzellen therapierbaren Erkrankung leidet. Ethisch sinnvoll ist eine Spende, ergänzt Göcke. Kein Nabelschnurblut sollte mehr verworfen werden. Denn obwohl nahezu alle deutschen Geburtskliniken die Möglichkeit haben, Nabelschnurblut für die Eigennutzung oder die allogene Transplantation zu gewinnen, nutzen bislang nur knapp 5% diese Möglichkeit. Es müssen noch viele Krankenhäuser davon überzeugt werden, dass die Einlagerung von Nabelschnurblut sinnvoll ist. Ein weiter Weg, der viel Aufklärungsarbeit erfordert. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Uwe Glatz aus Eppingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.